Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. Normalerweise haben wir für unsere zweiwöchentlichen Mehrwertfolgen gerne Experten zu den Themenbereichen eingeladen, die uns in der E-Commerce- und Marketingwelt unter den Nägeln brennen. Doch dieses Mal ist es anders, denn wir haben unsere Expertin im Haus. Ich habe heute die besondere Ehre, Christina zum Thema E-Commerce Fulfillment zu befragen. Denn Christina arbeitet aktuell für den Fulfillment-Dienstleister Everstocks. Ein Technologieunternehmen aus München, das sich auf Logistik für E-Commerce-Unternehmen spezialisiert hat. Das Ziel der heutigen Folge ist nicht nur, euch einen Überblick über Fulfillment für E-Commerce-Brands zu geben, sondern aufgrund der Aktualität auch die konkrete Frage zu beantworten: Wie kann ich in 2024 als Marke meine Fulfillment-Kosten senken? Nun aber genug geteasert und rein in die aktuelle Folge des WeCommerce Podcasts.
Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast.
Hallöchen, Max, na?
Guten Morgen, Christina. Wie geht es dir?
Mir geht's wunderbar. Der Frühling ist zurück in München. Die Sonne scheint. Ich passe gerade auf Suki, meinen Hund, auf für ein paar Tage. Der lebt ja eigentlich bei meiner Mama. Super schön zurzeit. Ja, ich habe Frühlingsgefühle, bin guter Dinge. Wie geht es dir?
Ebenso. Ich muss sagen, mir geht's auch gut und die Sonne tut gut. Das Wochenende ist nah und wir haben auch etwas Schönes vor. Also wir fahren aufs Land und haben da ja eine schöne Zeit, weil meine Frau hat Geburtstag.
Ah,
und
nice.
Da haben wir was Besonderes geplant, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Aber genau, das wird ein schönes Wochenende und darum bin ich auch guter Dinge. Und ich bin natürlich auch guter Dinge, weil wir heute sprechen können. Und zwar, wir haben heute eine besondere Folge, denn normalerweise ist es ja so, dass wir gerne für auch Deep Dive-Themen Experten zu Rate ziehen, die wir dann gerne in den Podcast mit einladen, weil wir ja auch nicht uns in allen Themenbereichen auskennen, aber in ein paar eben schon. Und in einem Themenbereich, da bist du Expertin, und zwar geht es um den Bereich Logistik heute. Und da habe ich ein paar Fragen, weil das ist ja der Bereich, in dem ich mich am, ja, sagen wir mal, wenigsten in diesem ganzen E-Commerce-Umfeld auskenne und du eben schon. Und da würde ich sagen, wir sprechen heute darüber, was Fulfillment bedeutet, was aktuelle Herausforderungen für Brands ja entstehen können. Und generell, du gibst uns hier eine kleine Einführung und einen Überblick und am Ende auch eine Frage, die jetzt aktuell im Raum steht, auf die wir gerne eingehen möchten. Was kann ich tun, um meine Logistikkosten zu senken?
Ja, super gerne. Finde ich auch mal cool, da so einen kleinen Ausflug in mein Berufsfeld zu machen. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch an Laura ein paar liebe Worte richten und sagen, weil die Folge kommt ja am Montag raus. Alles Gute nachträglich, beziehungsweise heute an dem Freitag, alles Gute zukünftig. Was hast du denn für Fragen, Max? Was interessiert dich denn?
Ja, also erstmal ganz blöd. Was bedeutet Fulfillment?
Also Fulfillment ist ja wie so schön. Im E-Commerce gibt es ja viele Anglizismen, die wir ja gerne nutzen. Fulfillment hat sich auch eingedeutscht. Wie du vielleicht denken kannst, to fulfill heißt erfüllen. Also beim Thema Fulfillment geht es um Erfüllung. Und genauer gesagt geht es um die Auftragserfüllung. Das heißt, wenn jemand online was bestellt, dann muss dieser Auftrag ja abgearbeitet werden. Sachen müssen gepackt und verschickt werden. Retouren müssen im Worst Case bearbeitet werden. Das heißt, alles rund ums Thema Auftragsabwicklung und oft noch darüber hinaus die Lagerung fällt unter den Schirm des Fulfillments.
Alles klar, danke sehr. Also wir sind ja auch der 100.000. E-Commerce- und Marketing-Podcast und wir wollen ja nicht nur über Fulfillment generell sprechen, sondern auch über E-Commerce-Fulfillment eben. Und welche Besonderheiten gibt es denn da und vielleicht auch besondere Herausforderungen für Marken?
Also wenn man sich jetzt anguckt, wie früher Händler unterwegs waren mit ihrem stationären Handel, da hatten die dann ein großes Zentrallager und haben ihre Ware dann an die, weiß ich nicht, 5 stationären Läden in der Münchner Innenstadt geschickt und dann wurde das dort, war das quasi der Point of Sale. Da gab es jetzt nicht wirklich viele unterschiedliche Channel. Mit der Zeit kamen dann eben große Retailer dazu, das heißt auch B2B-Geschäft. Da hat dann eine Marke, nehmen wir mal Toys R Us, weiß nicht, haben bestimmt auch eigene oder Playmobil, nehmen wir mal Playmobil. Früher gab es einen Playmobil-Store in München und dann dachte sich Playmobil irgendwann, ah okay, die Leute gehen ja auch zu Kaufhof Karstadt, ich mache jetzt da auch Geschäfte, das wird mein zweiter Sales-Channel werden, also habe ich auch B2B-Warenversand an Kaufhof, weil Kaufhof sagt, wir antizipieren, wir verkaufen irgendwie 1000 Units von der Playmobil Barbie Box, schick das doch mal bitte in ausreichender Menge zu uns. Und dann kam mit dem E-Commerce einige weitere Herausforderungen dazu und das ist vor allen Dingen die Diversifizierung der Sales Channel. Mein Gehirn ist, mein Sprachzentrum ist noch nicht auf 100% heute. Das heißt, es kommen halt sehr viele unterschiedliche Channels zusammen. Du hast viele Marketplaces, du hast dein eigenes Shopsystem, hast vielleicht auch zum Beispiel mehrere Shopify-Stores in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, du hast einfach ganz viele Sales Channel, die du bedienen musst, aus einer Logistik heraus. Und das ist eben schwieriger abzubilden ohne die richtige Technologie. Das heißt, so wie es früher funktioniert hat, funktioniert es heute in den meisten Fällen nicht mehr.
Okay, verstehe. Also auch vor allem, weil du jetzt nicht nur B2B verkaufst, sondern auch D2C und das Ganze miteinander vereinen musst und da auch an unterschiedliche Kanäle eben reingehst. Okay, spannend. Und ich glaube, das ganze Thema Retouren, das hattest du ja schon eingangs erwähnt. Ich nehme mal an, das ist auch jetzt im E-Commerce etwas Besonderes, weil wahrscheinlich im Retail, im stationären Handel, ist das wahrscheinlich auch anders abgewickelt. Also Retouren gibt es natürlich auch im stationären Handel, aber genau.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat eben gerade das Problem, wir hatten es ja in vielen Folgen, wenn der Kunde das Produkt vorher nicht sehen oder anfassen kann, anprobieren kann, sich das nach Hause bestellt, dass dann die Chance doch recht hoch ist, dass es ihm nicht gefällt oder nicht passt und erst dann mal wieder zurückschickt. Wenn ich jetzt im Vergleich in stationären Handel gehe und ich gehe zu Zara und probiere irgendwie eine Hose an und zwei Oberteile und einen Pulli, dann passt vielleicht eins von den Oberteilen nicht und den Pulli finde ich doch hässlich und dann gehe ich halt aus dem Laden mit einer Hose und einem Oberteil. Dann weiß ich auf jeden Fall schon, okay, das steht mir und das kann ich guten Gewissens anziehen und dann ist auch die Chance, dass ich dann zu Hause plötzlich denke, oh nein, das sieht ja total hässlich aus oder passt mir ja vorne und hinten nicht, viel geringer. Deswegen ist natürlich das Retourenaufkommen im E-Commerce viel, 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 viel höher als im stationären Handel.
Ja, genau, da hatten wir ja auch mal eine Sonderfolge zu dem Thema. Ich erinnere mich und wer da mal wieder reinhören möchte, ich habe es jetzt nicht parat, aber wenn man im Spotify sucht, V-Commerce, Retouren, dann wird man auf jeden Fall fündig. Also gerne auch die Folge nachhören. Jetzt gehen wir mal in den Prozess rein und welche Arbeitsschritte es denn braucht im Fulfillment. Also genau, vielleicht auch ganz von Anfang, ganz bis Ende. Was gehört alles zum Fulfillment dazu und was muss ich als Marke im Fulfillment abbilden?
Also im Fulfillment selber, es ist die Annahme von Bestellungen, das heißt eine Order kommt rein über einen der Sales-Channel, sagen wir jetzt mal Shopify, das heißt es muss übertragen werden an das sogenannte WMS, das Warehouse-Management-System, was das Lager im Einsatz hat, damit dann auch der Peter auf der Lagerfläche sehen kann, okay, der Max Rotteneicher aus München hat sich einen pinken Lippenstift bestellt und für seine Frau zum Geburtstag zum Beispiel von dieser Marke. Und ich muss jetzt loslaufen im Lager und das picken und packen und versenden. Also diesen Pick- und Pack-Prozess, das nennt man auch Kommissionierung. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel auch mehr als einen Artikel bestellst, sagen wir, du bestellst einen pinken Lippenstift, dann bestellst du deiner Frau noch ein Duschgel und vielleicht einen schönen Haarreifen. Und das ist alles von einem Online-Shop. Also du als Endkunde hast alle drei Sachen in den Warenkorb gelegt und abgeschickt. Dann muss der Lagermitarbeiter muss das Ganze kommissionieren. Das heißt, er muss eine Versandpackung herausnehmen und alle drei Produkte dort hineinlegen, damit du am Ende auch alle drei Produkte bekommst. Das heißt, drei Produkte werden gepickt und dann zusammen verpackt und versandt. Dazu gehört dann auch noch das Labeling in den meisten Fällen, also dass dann einfach die das Versandlabel draufkommt, dass dann auch DHL, DPD etc. weiß, wohin das Paket kommt. Und das ist so der Kernprozess des Fulfillments. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Für mich zählt eigentlich auch die Lagerung auch schon irgendwo unter das Fulfillment. Also es ist jetzt nicht die Auftragsabwicklung an sich, aber ohne die gelagerte Ware kannst du natürlich auch die Aufträge nicht abwickeln. Deswegen, wenn ich von Fulfillment rede, rede ich auch oft von Storage, Lagerung, Lagerhaltung, Lagerhaltungskosten senken. Und das ist für mich alles unter dem Schirm des Fulfillments. Und dann
würdest du dann auch, also auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, zu Fulfillment zählt dann auch dazu, wie die Produkte ins Lager gelangen. Also ist ja auf jeden Fall Teil des Logistikprozesses, aber gehört das auch aus deiner Sicht zu Fulfillment?
Da würde ich jetzt tatsächlich die Grenze ziehen. Was für mich noch reinfällt, ist die Warenannahme, das sogenannte der Inbound-Prozess, so nennt man das, wenn der LKW dann angefahren kommt, ans Lager, da andockt und man den LKW entlädt. Also das ist auch eigentlich in jedem Pricing, was man jetzt von einem Warehouse sieht, wenn man einen externen Anbieter nutzt, ist das nochmal separat aufgeführt. Das ist dann quasi Annahme der Ware und Vereinnahmung. Das heißt, alle aus dem Container oder aus dem LKW werden alle Boxen, Kartons entnommen und dann sortiert und eingelagert, so wie es der Lagerplan halt vorsieht. Das würde ich sagen, ab dem Moment, wo die Ware quasi andockt ans Warehouse, fällt für mich damit runter. Das davor würde ich dann eher unter Freight Forwarding zählen. Sprich, du hast einen Producer, einen Manufacturer in China, dort bestellst du deine Ware, dann wird es dort produziert, dann wird es dort an einen Versandunternehmen übergeben, die fahren es dann zum Beispiel zum Hafen und dann kommt es per Seefracht nach Hamburg und dann wird es in Hamburg wieder umgeladen und dann zum Warehouse gefahren, aber den Teil würde ich noch unter Freight Forwarding zählen, ja.
Okay, verstehe. Ja, das war auch mal so ein Gedanke oder über eine Überlegung von mir, was überhaupt zu Fulfillment dazugehört und danke, dass du Licht in diesen ganzen dunklen Raum jetzt gerade bringst. Vielen Dank dir. Jetzt gehen wir weiter als Marke. Also ich gründe eine Marke, ich will als Marke Produkte verkaufen auf diversen Kanälen. Was habe ich denn überhaupt als Marke für Möglichkeiten, mein Fulfillment zu gestalten?
Also prinzipiell hat man zwei Hauptmöglichkeiten. Das ist einmal das Fulfillment selber machen. Das heißt, man mietet eine eigene Lagerhalle an, man stellt eigene Mitarbeiter ein, kümmert sich um alles selbst, eben um all die Prozesse, die ich gerade genannt habe. Oder aber man gibt das Ganze an einen externen Dienstleister, weil man irgendwie sagt, man hat die Kappa nicht oder das Geld dafür nicht oder es dauert irgendwie zu lange, um das Knowledge aufzubauen im Team. Das sind schon mal prinzipiell so die zwei Grundmöglichkeiten. Und dann kann man nochmal, wenn man sagt, man lagert das aus an den externen Anbieter, dann kann man nochmal zwischen unterschiedlichen Modellen unterscheiden. Ein sehr bekanntes Beispiel für Inhouse-Fulfillment, auch soweit ich weiß, gutes Inhouse-Fulfillment ist Purely oder Purely. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie ausspricht.
Purely, sag ich.
Purely. Die haben sich zum Beispiel dazu entschieden, ihr Fulfillment in-house zu machen und einfach nach auszubauen. Die haben aber auch ein wahnsinnig großes, richtig geiles Team, die das halt super sauber abwickeln. Ist halt immer eine Frage der Wachstumsstärke oder wie schnell ein Unternehmen wächst, wie schnell kommst du hinterher, die Logistik mit glatt zu ziehen, wie schnell kannst du dich vergrößern. Dann kommen Themen dazu, wie du willst irgendwie auch nach UK zum Beispiel gehen, willst du dann dort auch eigene Ressourcen einsetzen oder da dann vielleicht einen externen Dienstleister nehmen. Also es hat alles seine Daseinsberechtigung. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ist das Setup von der Firma, wie möchte man wachsen, wie viel Kapital hat man. Und ich, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, arbeite ja bei einem externen Fulfillment-Anbieter. Und aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile eben häufig oder in den meisten Fällen die Lagerlogistik und Versandlogistik outzusourcen, weil du eben dann nicht so einen kapitalintensiven Part von deinem Business hast.
Weil du gerade das Beispiel Purely genannt hast, ich denke mal, es ist auch extrem davon abhängig, was für Produkte du auch verkaufst. Also Purely ist ja auch es geht hier um Schmuck, sehr kleine Produkte, sehr kleinteilige Produkte, ist halt was komplett anderes im Handling, als zum Beispiel, wenn ich einen Kühlschrank verkaufen will oder ein Möbelstück und brauchst da ja natürlich ganz andere Lagerkapazitäten und auch im Lager auch, sagen wir mal, andere Tools, andere Maschinen vielleicht teilweise sogar. Also manchmal wahrscheinlich ist das auch dann so eine Frage von Kapitalinvestitionen, die du tätigen willst und kannst gleich oder und nicht. Also so stelle ich mir das doch zumindest mit meiner Laienauffassung vor.
Ja, also das ist auf jeden Fall einer der Aspekte, den man beleuchten sollte. Was habe ich überhaupt für Produkte? Was macht da Sinn? Aber auch ein großer Teil ist, wie viele SKUs habe ich auch? Also man kann jetzt sagen, ich verkaufe eine Kette und habe trotzdem 3 SKUs, weil diese Kette gibt es in Gold, in Roségold und in Silber. Dann habe ich die gleiche Kette, gleiches Motiv, vielleicht mit einem schönen Herz oder so. Und trotzdem ist ein Produkt in 3 Ausführungen. Also sind es am Ende 3 Lagerartikeleinheiten. Und was ganz wichtig ist in einem Lager, du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt hier eine große Box mit diesem Produkt und misch alle 3 SKUs irgendwie in den gleichen Karton und sag, ja, ich gucke mir das halt dann an auf Bestellung, ob ich da Silber oder Gold rausziehe. So funktioniert es leider nicht, weil wenn man sich mal so den Betrieb in einem Lager anguckt, das ist sehr Highspeed, da gibt's, ist wahnsinnig prozessorientiert. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass sich da jemand nach 6 Stunden Arbeit hinstellt und noch erkennt, ist das jetzt Gold oder Roségold. Das heißt, es gibt sehr, im Idealfall bei einem sauberen Lager, sehr strikte Trennungen zwischen den SKUs. Das heißt, selbst wenn du kleinteilige Produkte hast, aber du hast ganz viele unterschiedliche SKUs, dann brauchst du trotzdem pro SKU einen Lagerplatz, um eben zu verhindern, dass der Warehouse-Mitarbeiter dann das falsche Produkt pickt, weil das wäre natürlich super scheiße für den Endkunden, wenn er sagt, ich habe das in Roségold bestellt und dann kommt da irgendwie ein goldenes dran. Und das ist jetzt noch eins der einfacheren Beispiele. Es gibt ja auch irgendwie, Fashion ist eigentlich das der SKU-Gott, sage ich mal, unter allen Artikeln. Da hast du halt einen Pulli, den hast du in 5 Größen und dann hast du jede dieser 5 Größen nochmal in 5 Farben. Das heißt, du hast an einem Produkt irgendwie 25 SKUs und da gibt's dann halt sowas wie Nachtblau und Marineblau. Also da kannst du jetzt irgendwie nicht erwarten, dass der Herbert das auch noch bei der Beleuchtung im Lager sagt, so, ja, das könnte grob Marineblau sein. Und das ist ja zum Beispiel eine Herausforderung, vor der Christian Schuster stand, den wir kürzlich im Podcast hatten, dass die eben viel Ware zugeschickt bekommen, die eben nicht vorsortiert und vorgelabelt ist, sondern da ist es eben so. Da kommen dann manchmal einfach Kartons an und dann muss man das halt quasi selber auseinanderklamüsern. Deswegen ist das halt für die super gut, dass sie Fulfillment in-house machen. Die waren ja auch mal bei meiner alten Firma da waren wir im Ausschreibungsprozess und viel im Kontakt. Und ich hoffe, mein alter Chef hört mir jetzt nicht zu, aber ich habe im ersten Call habe ich Christian schon geraten, so, ja, also an deiner Stelle würde ich es in-house machen. So, ich versuche jetzt mal ein Angebot für dich zu bekommen, aber rein vom Setup macht es eigentlich keinen Sinn, das dann an einen externen Dienstleister zu geben, weil da brauchst du ja jemanden, der die Produkte auch gut kennt.
Alright. Ja, danke für den Überblick. Also jetzt weiß ich als Brand, wie ich mein Fulfillment gestalten kann, entweder in-house oder über einen Dienstleister. Und was sind denn die Vorteile des Outsourcings an einen Dienstleister versus in-house?
Also ich glaube, den größten habe ich schon genannt, dass es eben weniger kapitalintensiv ist. Also natürlich bezahlt man auch den externen Dienstleister für seine Dienstleistung, hat aber jetzt keine so hohen Fixkosten, wie das jetzt der Fall wäre, wenn man eben ein eigenes Lager hat, so eine Halle anmieten muss, dort die auch alle Leute selber bezahlen muss. Das heißt, du hast ja eine massiv hohe Payroll, sehr, sehr viel Managementaufwand. Das hast du bei einem externen Dienstleister eigentlich nicht. Dann das ganze Thema einfach Prozesserfahrung, Prozessoptimierung. Also jeder D2C-Brand, die es irgendwie selber schafft, ein sauberes Fulfillment aufzusetzen, gebührt mein größter Respekt, weil Fulfillment eben wahnsinnig prozessoptimiert sein muss, damit man effizient arbeiten kann. Also damit du möglichst viele Bestellungen pro Stunde, pro Mitarbeiter irgendwie raushauen kannst. Und wenn du dir dann mal einen Schröder anguckst oder so, ist ein Partnerlager von uns, oder ein Feincom, die haben riesige Lagerhallen mit 100% optimierten Pickstraßen, dass jeder Weg ist genauestens optimiert, den so ein Picker dann läuft. Es ist nicht so, dass du einfach losgehst und sagst, so, ja, ich pick hier jetzt mal was und da jetzt mal was, sondern es gibt dann Packtische, die halt in zum Beispiel zu einer Produktkategorie dort aufgebaut werden, dass du halt schnell, wenn in der Kategorie mehrere Items bestellt werden, das schnell picken und packen kannst, statt dass du jetzt von der einen Seite zum Lager zur anderen laufen musst. Das kostet dich ja eine Minute, so. Und das sind alles so Dinge, man denkt sich da am Anfang, hat man diese romantische Vorstellung, ja, ich habe da jetzt so ein Lager und dann mache ich das alles schön sauber und mit Excel-Listen und stelle mir dann meine Mitarbeiter ein und dann wachsen wir da schon rein. Aber die Wahrheit ist, dass es vielen schnell zu viel wird, weil es eben sehr prozesslastig ist. Also da ist einer der größten Vorteile, dass eben externe Dienstleister, also zum Beispiel jetzt bei unseren Partnern, einfach mehrere Jahrzehnte Erfahrung haben in dem, was sie tun. Und da kannst du dir halt dann auch sicher sein, dass das richtige Produkt beim Kunden am Ende ankommt und ist einfach agiler, würde ich sagen.
Ja, weil du gerade vom Lager auch gesprochen hast, also die ZuhörerInnen wissen ja, ich war selbst mal bei Amazon und da gehört das eigentlich nicht so richtig Teil des zum Onboarding dazu, also es ist nicht mandatory, aber man wird schon angehalten, auch als Mitarbeiter, auch wenn man nicht in der Logistik ist, sich auch mal ein Amazon-Lager anzuschauen und das ist natürlich auch super spannend. Wir waren dann, das ist Nähe Augsburg, mal im Amazon-Lager und genau, das ist natürlich eine Riesendimension, die man dann da auch sieht und auch sehr viel Tech involviert und Automatisierung. Das war schon spannend damals und ich muss sagen, das war 2016, glaube ich, als ich da war. Also das ist jetzt dann auch 7, 8 Jahre her. Das heißt, wenn damals schon so eine gewisse Grad von Automatisierung war, also es gibt mittlerweile Videos, wo das Ganze komplett mit Robotics und generell mit so, ja, das schaut dann aus wie so Staubsaugerroboter eigentlich, die dann die ganze Zeit durchs Lager fahren und irgendwelche Boxen rumfahren. Also das ist richtig crazy. Genau, also ich bin jetzt kein Logistikexperte, aber ich habe mir das natürlich auf jeden Fall auch mal zu meinen Amazon-Zeiten angeschaut. Jetzt hast du, also wir haben uns kennengelernt, Christina, da warst du bei PackShack und da wusste ich, PackShack ist ein 3PL, also ein Third-Party-Logistics-Anbieter, 3PL abgekürzt. Jetzt bist du bei Everstocks. Und ich weiß, dass du ja bei Everstocks aber nicht genau das Gleiche macht, dass ihr als Everstocks auch so einen anderen Ansatz habt. Und was ist das für eine und was ist generell, was macht ihr als Everstocks und was ist da eure Value Proposition?
Also erstmal muss ich noch klarstellen, dass PackShack auch kein klassisches 3PL-Modell war, sondern wie Everstocks auch, ich sage immer gerne, ist ein 3,5PL, also 3PL steht eben für Third Party Logistics. Das heißt, du hast eine dritte Partei, die sich um deine Logistik, in dem Fall das Fulfillment, kümmert. Und das ist aber im klassischen Fall, wenn du jetzt eben sagst, du gehst zu einem Unternehmen, was eigene Lager hat, zum Beispiel 3 Stück, hier bei München, 1 bei Stuttgart, 1 in Hamburg oder so, und sagst, okay, hallo, ich möchte hier gerne, dass ihr euch um meine Logistik kümmert. So, das wäre der klassische 3PLer. Das heißt, die haben auch eigene Lager und da bist du quasi direkt one-on-one nur mit diesem Fulfillment-Anbieter in Kontakt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir mit vielen unterschiedlichen 3PLern zusammenarbeiten. Also wir ein Netzwerk aus ganz, ganz vielen sehr, sehr guten Fulfillment-Dienstleistern haben, die alle unterschiedliche Stärken haben. Also manche sind zum Beispiel mega gut im Bereich Food, manche mega gut im Bereich Fashion, manche mega gut im Bereich Kosmetik, in unterschiedlichen Größen, für die unterschiedlichsten Anforderungen, überall in Deutschland verteilt, auch noch in anderen EU-Ländern wie Italien zum Beispiel oder Spanien, Holland, UK und USA, aber der große Unterschied ist, dass wir nicht diejenigen sind, die Lager selber betreiben, sondern wir eine integrierte Lösung anbieten aus Tech und unseren Partnerlagern. Das bedeutet, ein Kunde kommt zu uns und sagt, hallo, ich bin Maniko zum Beispiel, ich mache Nageldesign oder Yepoda, ich bin in der Kosmetik unterwegs. Ich brauche jetzt jemanden, an den ich meine Logistik auslagern kann. Und dann, statt dass Yepoda dann in jedem Land oder in jedem Ort mit einem neuen Fulfillment-Anbieter, mit einem neuen 3PL zusammenarbeiten musst, sagen wir, okay, komm zu Everstocks. Wir ermöglichen dir Folgendes. Wir suchen dir die besten Anbieter, Preis, Leistung und Expertise in unserem Netzwerk aus. Du hast direkt einen Vertrag auch mit dem jeweiligen Lager, aber zusätzlich stellen wir dir die ganze Software bereit, um eben Multi-Warehousing oder manchmal auch nur zwischen einem Warehouse die Kommunikation zu vereinfachen, dass du dein ganzes Order-Management machen kannst. Analytics, Reporting hast du nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich jetzt der schlechteste SaaS-Pitch, den je jemand in unserer Firma gemacht hat. Aber auf jeden Fall ein super gutes Tool, sodass du eben deine ganzen Operations gut steuern kannst. Und hast aber dann so das als eine integrierte Lösung und hast mit Everstock so deinen Logistikpartner und kannst du Plug and Play, wenn du in neue Länder gehen willst oder ein zweites Warehouse in Deutschland irgendwie beliefern willst und von dort die Endkunden beliefern willst, dann kannst du das alles über Everstocks machen. Ja, aber wir verstehen uns jetzt nicht als Makler oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen, ah, okay, du suchst jemanden für Kosmetik, hier setz dich mal mit Herr Hubert in Kontakt und dann nach mir die Sinnflut, sondern wir sind der starke Partner an der Seite, der halt auch mit wächst mit den Kunden und wir verstehen uns auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und mit unserer Software so als eine Fulfillment-Lösung, die auch wirklich geil funktioniert. Ja, so will ich das zusammenfassen.
Wunderbar. Hört sich spannend an und ich meine, ich habe aktuell noch keine Brand, aber wir sollten mal sprechen, wenn ich eine hätte.
dann kriegst du auch einen noch besseren Pitch, der nicht um 9 Uhr morgens ist.
Sehr gut, sehr gut. Also, wenn ich denn dann über einen 3PL oder 3,5PL gehen möchte als Marke und mich dafür entschieden habe, ich ja beauftrage einen Dienstleister für mich, meine Logistik abzubilden, mit welchen Kosten muss ich denn als Brand rechnen? Also, was neben den Versandkosten, was kommt da noch on top?
Also man kann das ganz gut aufbrechen in Inbound-Kosten, also was die Warenannahme kostet, das ist dann meistens aufgegliedert, ob es ein 20-Fuß-Container ist, der da geliefert wird oder 40-Fuß, ob alles schon Sorten reingeliefert wird, das heißt eine SKU, also SKU Stockkeeping Unit, da werden wir wieder ein Sweater, Mitternachtsblau, Größe S, diese eine SKU, nur diese eine SKU in einem Karton oder noch besser, nur diese eine SKU auf einer Palette, sodass es halt leichter ist für den Logistiker, die Waren anzunehmen, also Wareneingang, dann Lagerhaltungskosten, ganz normal, das wird dann entweder auf einen Kubikmeter berechnet oder Palettenstellplatz oder sagt man Fachboden, Regalplatz, je nachdem, um welche Produkte es sich handelt, also Lagerkosten, dann die Fulfillmentkosten sind meistens gesplittet in Pickkosten, erster Pick und jeder weitere Pick, weil jeder weitere Pick ist günstiger als jetzt der erste Pick. Weil der erste Pick bedeutet ja schon mal, okay, da muss jetzt jemand losgehen für dich und dein Produkt picken. Und ob der dann jetzt noch eine zweite Kette mit reinlegt oder eine zweite Handcreme, ist dann nicht mehr so viel mehr Aufwand, weil er ja eh schon auf der Fläche ist, wo deine Brand gelagert ist. Genau, also Pickkosten, Packkosten, dann kommen manchmal noch Verpackungen hinzu, weil man die sich von seinem Lager bereitstellen, das Labeling-Fee und dann gibt's die Versandkosten noch. Und Thema Versandkosten ist dann auch nochmal, entweder hat man seine eigenen Verträge oder über seinen Logistiker, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was da Vor- und Nachteile sind. Genau, aber das so grob die Kosten.
Okay, also Versandkosten kann ich mir ja dann vorstellen. Ich habe ja schon mal ein Paket auch selbst verschickt. mein doch sehr zartem Alter. und genau, dann weiß ich so ungefähr, wie viel das kostet. Aber kannst du so eine ungefähre Zahl nennen auch? Also du redest von diesen Sweater, Marineblau, NS. Was kostet dieser ganze Fulfillment-Prozess für mich als Marke, was kommt da nochmal on top dazu zu den Versandkosten, wenn ich eine Third-Party, also ein 3PL nehme?
Also ich kann dir das jetzt nicht pauschal sagen, weil jeder Anbieter andere Preise hat und die auch teilweise anders kalkuliert. Manchmal gibt es eine Bearbeitungsgebühr, die ist dann entweder eingerechnet in den ersten Pick oder nicht. Es kommt aufs Volumen an. Je mehr Volumen du hast, also je mehr Bestellvolumen jeden Monat, desto günstiger werden auch deine Preise pro Bestellung. Weil es gibt das schöne Saying in der Logistik, shit in, shit out. Also was Logistiker gerne mögen ist, Ware kommt rein, dreht sich schnell, geht direkt wieder raus, so, weil da das Geld so ein bisschen drin liegt.
Und hört sich auf jeden Fall nach Logistik-Sprech an.
Es ist auf shit in, shit out. Shit in, shit out. Das ist das Motto, deswegen ist zum Beispiel so Möbel oder so sind immer recht unbeliebt, weil die nehmen wahnsinnig viel Lagerfläche ein, aber werden oft, wird halt so eine Couch für 6.000 Euro, wird jetzt nicht so oft bestellt wie jetzt eine Handyhülle zum Beispiel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren die? Achso, ja, Kosten. Und also ich könnte dir jetzt nicht sagen, ein Pick kostet generell irgendwie 1 Euro oder so, sondern kommt eben auf den Anbieter an. Aber man könnte jetzt sagen, so Storage für so eine Palette sind zum Beispiel so 6 bis 9 Euro im Monat, 6 bis 12. Also ich gebe jetzt mal frei raus, ganz grob, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt, aber nicht enttäuscht sein, wenn man da mehr zahlen muss. Dann bei den Pickkosten, also erster Pick meistens so zwischen 1,20 Euro, 1,70 Euro, auch wieder je nachdem, was die Maße sind, wie viel das wiegt. Zweiter Pick meistens zwischen 10 Cent und 50 Cent, eben deutlich günstiger, Verpackungsmaterial. Und wenn man jetzt eine Palette verschicken will, also bei B2B-Bestellungen zum Beispiel, dann sind das meistens 7 bis 10 Euro, wenn es eine Palette ist, die quasi sortenrein ist, also mit einer SKU. Genau, und Versandpreise, hattest du gerade angesprochen, da kann ich die Leute beruhigen. Also man zahlt als Händler jetzt nicht so viel, wie wenn der Max mir ein schönes Paket zusammenstellt und nach Hause schickt. Da kriegt man auch Volumenrabatte.
Verstehe. Ja, Kosten und Rabatte sind eigentlich ein sehr gutes Stichwort, denn also man liest es ja auch im Internet. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen und generell steigen ja aktuell die Logistikkosten. Und ja, warum ist das so?
Also allgemein Krieg, Krieg, hohe Energiekosten, wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation, also jetzt mal so die Basics. Warum steigen die Kosten überhaupt für irgendwen? Natürlich betreffen höhere Energiekosten gerade Transportunternehmen super krass. Also wenn Diesel und Benzin plötzlich doppelt so viel kosten, ich meine, die Sache muss ja trotzdem von A nach B transportiert werden. Dann zusätzlich, wenn viel Aufkommen ist, also wenn jetzt der zum Beispiel Luftraum, wenn man viel mit Luftfracht verschickt, wenn der jetzt sehr ausgelastet wäre, dann ist ein bisschen Survival of the Fittest, der am meisten in die Tasche greift, kann auch am meisten versenden. Ja, allgemein gibt es dann manchmal so sogenannte Supply Chain Disruptions, nennt man das, also wenn dann mal wieder ein Schiff im Suezkanal stecken bleibt oder irgendwelche Piraten meinen, sie müssen jetzt Handelsschiffe angreifen, wie es ja jetzt im Roten Meer der Fall ist, dann erhöhen sich halt auch Kosten, zum Beispiel im Hinblick auf, wie muss der Frachter gesichert werden, was gibt es da für Schutzmaßnahmen etc. pp. Alles Faktoren, die es in die Höhe treiben. Und ja, das würde ich jetzt einfach zu den, würde ich sagen, sind die Hauptgründe. Und Labor Costs auch. Also das mit ständig sich am anpassenden Mindestlohn, hohe Forderungen auch seitens der Mitarbeiter oder höhere. Ich meine, die machen auch wirklich einen harten, körperlich sehr harten Job. Das darf man immer nicht vergessen. Das sind jetzt keine Marionetten, die man irgendwie einsetzen kann wie Spielfiguren. Das sind echte Menschen, die richtig harte Arbeit leisten. Und die haben auch meines Erachtens einen fairen Lohn verdient. Und steigende Arbeitskosten spiegeln das halt wieder. Zum Glück, würde ich fast sagen. Ja.
Auf jeden Fall. Also Logistikkosten steigen. Die Gründe haben wir jetzt auch gehört. Nun natürlich das Allerwichtigste für Marken, die zuhören. Wie kann ich als Brand drauf reagieren und wie kann ich eben meine Logistikkosten senken?
Also ich würde da jetzt mal kurz ein bisschen durchfliegen. In fünf Teile würde ich das aufbrechen. Also das eine ist jetzt eher so ein prinzipieller Tipp, dass man immer seinen Status Quo challengen sollte. Nicht einfach festgefahren in irgendwelchen Bahnen sagen, ja gut, ich bin jetzt mit dem Logistiker schon 10 Jahre, will ich jetzt nicht umziehen, sondern wirklich alle 2 Jahre spätestens, wenn nicht sogar jährlich, mal gucken, was macht der Markt, was gibt's für andere Preise, einfach mal auch challengen, was bietet mir die Konkurrenz. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Kunden zu uns kommen, wenn wir uns das alte Pricing angucken, wo ich mir denke, um Gottes Willen, warum hast du das denn gezahlt für so wenig Service? Also da einfach immer gucken, was gibt es denn jetzt für neue Tools und für neue Anbieter auf dem Markt und welche Preise gibt es, obwohl es natürlich auch gut ist, wenn man eine langjährige Partnerschaft zu seinem Logistiker hat. Aber das ist jetzt eigentlich doof, dass ich meinen eigenen Kunden das an die Hand gebe, aber dann sollte man halt um die Ecke kommen und sagen, ja, ich habe jetzt mal mich umgehört am Markt, vielleicht könnt ihr nochmal was drehen, und die meisten Logistiker sind dann, haben keine Lust, den Kunden zu verlieren und ja, passen das vielleicht nochmal ein bisschen an. Dann auf jeden Fall sich einen Dienstleister raussuchen, der Ahnung von den Produkten hat und da die Expertise hat und die Prozesse auf das Produkt eben optimiert sind. Weil ich sage immer, es gibt kein, was nicht passt, wird passend gemacht in der Logistik, wenn es um Prozesse geht. Es ist halt einfach, Fashion hat super viele eigene Anforderungen, wahnsinnig hohe Retourenquoten, Aufbereitung, Fleckenentfernung, hast du nicht gesehen, bügeln, wieder einsortieren. Ganz andere Anforderungen als jetzt zum Beispiel Elektrogeräte, die dann vielleicht nochmal sicherheitsgeprüft werden müssen, nochmal auseinandergeschraubt. Und es gibt natürlich so Allrounder-Warehouses, sage ich jetzt, gerade so Riesendinger, die kosten auch meistens mehr. Aber wenn man sagt, okay, man hat ein Warehouse, die sind wirklich spezialisiert auf das Produkt und können diese Produktnische sehr gut, dann auf jeden Fall immer dahin gehen, weil jeder andere Fulfillment-Dienstleister wird dir dann für all diese, zum Beispiel jetzt im Bereich Fashion, extra Steps nochmal gut was abrechnen, weil der das halt eigentlich nicht macht. Das dritte wäre so Multi-Warehousing, generell die Distribution zu lokalisieren, also dass man einfach immer nah am Kunden ist, jetzt nicht sagt, ich habe einen Hub in Deutschland und daraus beliefere ich ganz Europa. Das kann am Anfang funktionieren, wenn man aber stärker wächst in den anderen Märkten, wird man schnell merken, dass es günstiger ist, direkt einen großen Teil von der zu lagernden Ware dann zum Beispiel in Italien direkt vor Ort zu haben und von dort dann den Last-Mile-Versand an den Endkunden zu machen. Multi-Carrier-Strategie ist schwierig also Carrier sind die Versandunternehmen, DHL, DPD etc. Ist jetzt schwierig, wenn man einen Direktvertrag hat mit zum Beispiel jetzt DHL und man verschickt nur in Anführungszeichen 10.000 Pakete im Monat und sagt dann, okay, ich splitte das jetzt auf DPD, DHL, GLS, weil dann bieten dir alle drei richtig beschissene Raten, weil du das halt dann nicht so ein hohes Volumen hast, mit dem du argumentieren kannst. Wenn du jetzt aber mit einem 3PLer arbeitest, eins der Kernvorteile, dass die 3PLer normalerweise Verträge haben oder auch Everstocks hat auch eigene Carrier-Verträge, wo wir konsolidiert hunderttausende Shipments von überall unsere Kunden hinweg, auf Basis dessen haben wir Raten verhandelt. Das heißt, du kannst dann einfach für so eine sehr geringe Fee, an der verdienen wir kaum was, unsere Verträge mitnutzen und kannst halt dann sagen, okay, für gewisse Produkte ist DPD besser, zum Beispiel groß und sperrig, für kleinere Produkte ist DHL besser, Go Green kann ich nur mit DHL machen. Also da kann man sich dann auf Produktbasis immer den besten und günstigsten Carrier raussuchen und auch automatisiert mit Everstocks natürlich. Und als letzter Punkt würde ich einfach sagen, das meiste geht oft für manuelle Arbeit raus. Einfach gucken, dass man Software smart einsetzt, sich jetzt nicht overloadet mit 30 Tools, die dann wiederum ineinander nicht gut integrieren, sondern dass man sich am besten einen Partner sucht, der technologisch sehr advanced ist, der dann die gesamte Ops-Prozesskette abbilden kann und genau, macht einfach die Arbeit leichter. Du brauchst weniger Headcount. Wir haben einen Kunden, der ist mit uns, ich weiß nicht, ob ich den hier sagen darf, sonst reiche ich das nächste Folge noch ein. Also es ist keine Bullshit-Story, der ist mit uns auf die dreifache Größe gewachsen und musste keinen extra Mitarbeiter einstellen im Ops-Team, weil eben das durch die Software und die integrierte Lösung so sehr geil zu managen ist einfach.
Das ist doch mal eine schöne Schluss-Case-Study, eine unbranded. Und also das war, glaube ich, auch das Ziel dieser Folge. Und zwar, um erstmal so ein bisschen besser dieses Fulfillment-Thema zu beleuchten und vor allem auch Brands so ein paar Tipps zu geben, wie sie am Ende ihre Kosten senken können. Und ich glaube, wir sind jetzt auch durch mit der heutigen Folge. Hast du irgendetwas noch, was dir noch auf den, ja, auf den Fingern brennt oder auf der Zunge brennt? Ist da noch irgendwas, was du noch zum Abschluss den ZuhörerInnen auf den Weg geben möchtest?
Also ich habe noch sehr viel mehr über Fulfillment zu erzählen, aber wir wollten euch jetzt ja auch nicht so langweilen. Wenn euch irgendwas interessiert, ihr mal diskutieren wollt, dann meldet euch gerne und sonst werde ich in den nächsten Folgen, oder das mache ich ja eh schon immer, so ein bisschen meinen Take aus Logistik-Sicht einfließen lassen. Logistik ist kein sexy Thema, ist aber unglaublich wichtig, genauso wie Buchhaltung. Deswegen wichtig, dass man es gescheit macht.
Dann wünsche ich dir einen schönen Freitag, Christina. Vielen Dank, dass du uns so mit Rat und Tat zur Seite standest. Und es war mir ein Fest, wie immer. Und alle ZuhörerInnen, aktiviert gern die Glocke auf Spotify, folgt uns, bewertet uns. Würde uns auf jeden Fall sehr helfen und damit auch einen guten Start in die Woche.
Macht's gut. Tschüss.
Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original-Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.